Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Kanzlerduell. Hier ist Günther Jauch.
Und hier ist Robin Held.
Ja, man weiß ja schon mittlerweile gar nicht mehr, wo man jetzt noch eingeschaltet hat. Kanzlerduell hier und Wahlarena da. Schaust du diese ganzen Arenen, Robin? Kurze Zwischenfrage.
Ja, ehrlich gesagt schon. Ich bin irgendwie ein bisschen in den Strudel reingerutscht und habe mir die letzten Sachen angeschaut. Also gerade sehr politisch unterwegs. Kann aber auch wieder abflachen, weil so langsam, also ich glaube, es war jetzt die dritte große Debatte, die ich geguckt habe. Es wiederholt sich langsam.
Also ich finde es prinzipiell schon super, wenn man so ein bisschen Politik mal auch ein bisschen näher erlebt, im Fernsehen, in der Unterhaltung quasi, dass es den Menschen einfach näher an den Alltag gebracht wird. Aber jetzt gerade ist es schon wirklich Wahnsinn, absurd viel. Mhm. Aber ja, ich denke, wir alle freuen uns vielleicht auch so auf so eine Phase nach der Wahl, wo dann so ein bisschen Ruhe und Entspannung wieder auch ins Fernsehen eintritt und man so ein bisschen genüsslicher wegdösen kann auch. Ich wollte noch was ganz kurzes erzählen, und zwar wollte ich gucken, ob du mit mir da relaten kannst. Ich hatte gerade eine längere Bahnfahrt heute, bin dann zurückgekommen zum Bahnhof und ich wusste ja, dass wir gleich aufnehmen, und ich weiß ja auch, der Held, ne, der ist immer pünktlich, lässt einem wirklich nie Karenzzeit, und die Stoppuhr war auf jeden Fall schon an. Ich dachte mir, okay, was machst du jetzt? Und dann bin ich echt, ne, an so einer richtig schönen Bude vorbeigelaufen, und da habe ich mir einfach mal so einen klassischen Pommes-Döner reingezogen. Und ich muss sagen, Weltklasse-Entscheidung habe ich schon ganz lang nicht mehr gemacht. Aber wenn du das mit so einer richtigen Rücksichtslosigkeit einfach so in dich hineinwirfst dann und auch überhaupt nicht darüber nachdenkst, was das jetzt gerade ist und so weiter, es ist absolut genial.
Sind so die kleinen Sünden des Alltags, meinst du? Ja, irgendwie kann ich schon verstehen, aber ich finde, der Anlass muss passen. Das ist so ein Anlassessen, und mir das so auf so einem klassischen Mittag reinzupfeffern, weiß ich nicht. Aber wenn irgendwie die Zeit drückt oder man nach langer Zeit wieder zu Hause ist, dann finde ich, gehört das einmal dazu.
Du warst der Anlass. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es einfach gefeiert, dich gleich zu sprechen. Habe ich mir gedacht, das muss es auf der Feier des Tages ein feierliches Mahl hier für mich geben. Und es hat sich vollkommen gelohnt. Ja, 25. Spieltag. Wir sind einen Tag später dran als normal. Es lag, wie gesagt, an mir. Ich hatte noch quasi einen kleinen Mini-Reisetag heute. Und es gab trotzdem einige Spiele, die wir beide, glaube ich, auch sehr eng verfolgt haben. Und wir haben heute wirklich vieles im Programm. Wir wollen heute über Man City und Newcastle sprechen. Da gab es ja ein sehr einseitiges, aber trotzdem torreiches Duell mit einem Hattricker. Dann wollen wir auch auf Tottenham schauen gegen Man United, auf die Problemlage im Old Trafford, auf Gary Neville, ob er langsam komisch wird. Darauf haben wir nachher einige Antworten. Und ich würde sagen, wir starten aber rein mit Man City gegen Newcastle, wo es ja auch einige Zugänge gab. Und einige haben davon ja auch hier heute gespielt.
Ja, vom Kanzlerduell zum Pommendöner zu den Neuzugängen von City. Das ist sehr spannende Kurve, die wir hier, glaube ich, noch ganz gut bekommen haben. Genau, Aufstellung von City hat einiges Neues präsentiert. Nico Gonzalez, haben wir drüber gesprochen. Last-Minute-Transfer der Sky Blues soll Rodri ersetzen und tut das auch. Hat hier gegen Newcastle den Startelfplatz bekommen. War gegen Real Madrid unter der Woche noch nicht dabei, nicht im Kader. Jetzt haben wir ihn mal hier über 90 Minuten gesehen. Mamouche ebenfalls in der Startelf und Kusanov, also drei der vier Neuzugänge, standen hier in der Startelf, und wir konnten sie, den einen mehr, den anderen weniger, wirklich bestaunen. Wird später noch Thema sein. Auf der anderen Seite bei Newcastle wenig Überraschung. Jacob Murphy, überragende Saison, spielt vorne mit Isak und Gordon. In der Mitte Tonali, Guimarães, hinten Burn und Cher. Also wenig Spektakuläres, aber sehr viel solide, sehr viel Kontinuität bei Newcastle auf der anderen Seite.
City jetzt ja gerade in so einer Real Madrid-Woche. Die spielen ja praktisch jeden Monat einmal gegeneinander. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile in den Regularien der UEFA so festgelegt, dass die sich immer gegenüber treten müssen mal wieder. Und haben ja das erste Duell verloren zu Hause gegen die Königlichen mit 2-3. Denkbar unglücklich. Und ich war jetzt auch gespannt, wie sie damit umgehen und jetzt hier wieder in den Liga-Alltag eintauchen gegen Newcastle. Und dann folgt ja auch schon bald das Rückspiel gegen Real. Und ja, also ich würde sagen, sie haben da wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, haben da so eine kleine Angriffswelle gestartet und haben mich auch ziemlich überrascht, ne? Weil gegen Real, das war noch nicht ganz das alte City, hier gegen Newcastle schon eher.
Ja, ich finde, man hat gegen Real schon gesehen, dass die Mannschaft viel, viel weiter ist als noch vor 3, 4, 5, 6 Wochen. Ich finde, man sieht den Unterschied. Trotzdem haben sie gegen Real am Ende auch verloren und immer wieder Schwächen gezeigt, die wir auch kennen eben aus den letzten Wochen. Aber diese Formkurve zeigt nach oben und das jetzt gegen Newcastle war für mich so der nächste Schritt. Und gerade am Anfang, was die gemacht haben und was dann auch ein Omar Marmoush mit Selbstvertrauen macht. Das macht einfach Laune. Der Ägypter hat seinen ersten Treffer erzielt in der Premier League, sein erstes Tor für Man City und hat dann Treffer Nummer 2 und 3 nachgelegt. Also hatte sensationell gute 13 Minuten. Die waren es am Ende nur, die er brauchte für diese 3 Tore. Wirklich sein Spiel gewesen, sein Moment, lässt sich zu Recht nach jeder Bude feiern. Ein Lupfer war dabei, ein richtig guter, satter Abschluss vom 16er und nach einer guten Kombination ein freier Abschluss aus 11 Metern. Da war einfach viel drin und der Mann macht schon Spaß, wenn der Fußball spielt.
Ja, 3 Tore zwischen der 19. und der 33. Minute, also 14 Minuten dafür gebraucht. Und das ist der schnellste Hattrick der Liga-Geschichte mit Erling Haaland zusammen. Der hat witzigerweise auch mal diese 14 Minuten gebraucht für 3 Treffer. Und es waren auch wirklich 3 vollkommen verschiedene Tore, du hast es gesagt. Das erste Tor fand ich schon wieder bezeichnend, ne? Ederson mit dem Abschlag. Und der geht einfach durch. Trippier, wahnsinnig naiv, taucht da einfach so ein bisschen durch. Und dann steht er halt alleine vor Dubravka. Bleibt dann sehr cool, hebt ihn drüber zu seinem ersten Premier League-Tor. Fand ich schon ein cleveres Tor, wo man auch gesehen hat, ja, der Junge kann auch Fußball spielen. 2-0, wieder ein ganz anderes Tor. Gündogan läuft auf die letzte Reihe zu. Und dann gibt es einen sehr besonderen Lauf von Marmoush, den wirklich kein Verteidiger gerne hat. Und zwar zwischen Außen- und Innenverteidiger hindurch. Die Zone, wo einfach keiner gerade weiß, wer genau zuständig ist, wer hingehen soll. Und dann schaut es euch mal an. Der hat so eine kurze Beschleunigungsphase von 5 Schritten, wo er sich quasi von Gündogan wegwendet aufs Tor zu. Und da ist der gefühlt Usain Bolt schnell und verlangsamt dann wieder, kommt dann an den Ball, zieht nach innen, schließt ins kurze Eck ab. Also das Tor war fast nicht zu verteidigen, würde ich mal behaupten. Und das 3-0 dann wie so ein Torjäger, wo er einfach einschiebt. Aber es waren schon wirklich ja, überragende Tore zuweilen und man merkt einfach, der Junge, der kann richtig Fußball spielen.
Hat auch nach dem Spiel gesagt, jetzt fühlt sich so an, als wäre er final angekommen und endlich da. Und ich glaube ihm das auch. Ich finde, du hast ihm dann auch im Laufe des Spiels angesehen, wie gut das tut, dass er jetzt seine ersten Treffer macht. Die große Ablöse drückt dann vielleicht nicht mehr ganz so viel auf die eigenen Schultern drauf. Und allein diese Bewegung, du sagst es vor dem zweiten Tor, das ist so sensationell, intelligent, gut, spritzig und mit einfach viel Qualität dann auch umgesetzt. Das können nicht viele und den Abschluss dann noch so reinzusetzen. Chapeau für Marmoush. Einer, der in diesen 3 Toren auch beteiligt war und das als eher ungewohnter Spieler, weil es der Torwart ist, Ederson beim ersten Treffer mit seinem langen Abschlag, macht damit noch Premier League-Geschichte. Das sei hier auch auf jeden Fall erwähnt. Gab es noch nie, dass ein Torwart in seiner Karriere 6 Assists in der Premier League hat. Ederson hat das jetzt auf seinem Scoreboard stehen. Seine langen Abschläge hat er danach auch im Interview gesagt, viel, viel einstudiert in seiner Anfangszeit bei City und mittlerweile ist es in die Routine übergegangen. Und weil eben viele Mannschaften Mann gegen Mann verteidigen, gegen City in der letzten Linie, sind diese Bälle eklig zu verteidigen. Und hier war es dann eben Marmoush, der sich gegen Trippier gut durchsetzt und den Treffer erzielt und Ederson damit diesen Rekord schenkt.
Ja, und City findet immer wieder mehr zurück in die Spur. Insgesamt zu betrachten, weil nachher McAtee noch das 4-0 schießt, gewinnen sie also mit 4-0 gegen Newcastle. Das letzte Ligaspiel, wir erinnern uns, war das 1-5 gegen Arsenal. Also damit war das quasi auch so eine schöne Wende für sie in der Liga. Letztes Wochenende war ja spielfrei in der Premier League, weil der FA Cup seine Spiele ausgetragen hat. Da sind sie weitergekommen, auswärts gegen Leyton Orient mit 2-1. Und danach eben diese Niederlage gegen Real. Also sehr durchmischte Wochen bei ihnen. Du hast das Gefühl, sie zeigen auf jeden Fall bessere Leistungen. die Outcomes sind noch nicht so beständig, wie wir das von ihnen eigentlich gewöhnt sind, aber sie kommen zumindest wieder ein bisschen dahin, ja, in die richtige Richtung. Stehen momentan auf Platz 4 in der Premier League und haben damit auch Newcastle hinter sich gelassen. Die waren ja punktgleich und sind ihnen jetzt eben 3 Punkte weggezogen. Also durch ein Spiel, hast du das Gefühl, ist auf einmal wieder sehr vieles sehr richtig. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, sie haben nach wie vor auch ganz andere Spiele drin, wo sie auch ein ganz anderes Gesicht zeigen. Deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, alles ist wieder super nach einem 4-0 gegen Newcastle.
Gehe ich mit. Trotzdem gibt es ein paar Argumente, dass das schon ein Wendepunkt ist. Neben der Mamouche-Form, die wir jetzt angesprochen haben, also wenn der dieses Selbstvertrauen mitnehmen kann, kann sich, glaube ich, jeder ausmalen, wie das weitergeht die nächsten Wochen. Das andere ist eine Statistik, die hinterher erhoben wurde. Und zwar gibt es Sechser, die gestalten ein Spiel, die sind wichtig und die sind richtig wichtig. Und Rodri hatte diesen Stil von Sechser perfektioniert. Und das letzte Mal, dass ein City-Mittelfeldspieler mehr als 100 Pässe gespielt hat in einem Spiel, von diesen 100 Pässen kamen 95% oder mehr an und es gab eine zweistellige Anzahl von Pässen ins letzte Drittel. Dass ein Mittelfeldspieler diese Quote erfüllt hat, ist eben so lange her, als Rodri noch gespielt hat. Das war im Mai 2024 und warum erzähle ich's? Es ist jetzt wieder passiert, Nico González hat genau dieselben Zahlen aufgelegt. Hier in der Partie gegen Newcastle hat absolut die Strippen in der Hand gehabt, hat die Fäden gezogen, clevere Bälle gespielt und diese Lücke 1:1, soweit es eben geht, erfüllt, was eben nach Rodris Ausfall geblieben ist. Und ich glaube, wenn der auch nur annähernd diese Zahlen reproduzieren kann, diese Rolle wieder ausfüllen kann, ist das schon ein Wendepunkt, den wir sehen könnten. Und eben eine große Sample Size mit Nico González haben wir noch nicht. Also wenn er wirklich da jetzt einschlägt, kann ich mir schon vorstellen, dass das City enorm stabilisieren kann.
Ja, Guardiola meinte nach dem Spiel, wir wussten es über Mamouche. Also er wusste quasi, wie gut dieser Junge ist und dass er auch sofort einschlagen würde. Hat González Mini-Rodri genannt. Also ich glaube, diese beiden Spieler, die waren sofort eingeplant. Als Soforthilfe, okay, wir haben echt eine schwache Saison für unsere Verhältnisse und die beiden brauchen wir jetzt, damit sie halt sofort für uns reinkommen. Kuzanov macht hier auch ein gutes Spiel wirklich, ein sehr gutes Spiel. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bonus. Weil der Junge, der ist einfach noch so, so jung und unerfahren. Der muss definitiv noch eine Phase haben, wo der einfach auch Fehler machen darf. Und deswegen würde ich sagen, González und Mamouche sind die erhofften Soforthilfen plus Bonus Kuzanov, der jetzt auch schon sehr, sehr gut hier gespielt hat. Kurzer Schwenk noch auf Newcastle. Das war schon komisch, fand ich, weil die Mannschaft von Eddie Howe gilt ja schon so als Favoritenschreck, als Schreck der sogenannten Big Six. Und die haben das ja Jahr für Jahr immer wieder gezeigt, dass sie echt auch in diesen großen Spielen gegen die Top-Mannschaften da oben abliefern, dass sie die auch im 1 gegen 1 schlagen, dass sie auch so immer wieder in gute Positionen in der Liga kommen, weil sie halt auch die großen Spiele gewinnen. Und von diesem Gesicht war hier absolut überhaupt gar nichts zu sehen. Haben vor allem auch so gegen Ende der ersten, Anfang der zweiten Halbzeit ja auch irgendwie absolut unterlegen gewirkt in der Körpersprache. Da gab es echt wenig Gegenwehr, ab und zu mal einen Ishak-Versuch. Aber das war nicht Newcastle-like wirklich.
Eigentlich von der Spielansetzung her dachte ich auch, da könnte was gehen. Eigentlich ist das ein Newcastle-Spiel. Sahen gegen City auch in den letzten Spielen nicht schlecht aus. Mit viel Tempo in die Gegenbewegung gehen, die Lücken ausnutzen. Ich hatte schon so die Fantasie, dass das funktionieren kann. Aber es war eben ganz anders. City hat sie einfach überrollt. Ich würde es so zusammenfassen. Die erste Halbzeit hast du einfach eine Mannschaft gesehen, die deutlich mehr Qualität hat, die richtig, richtig Bock hat, diese schwierigen Wochen jetzt langsam mal wieder ins Positive umzudrehen. Und wenn dann früh die Tore fallen, war, glaube ich, auch der Stecker gezogen, wenn du dann auswärts bei City spielst und plötzlich haben die wieder Selbstvertrauen, plötzlich kommt jeder Pass an, dann sind sie da auch einfach, ja, ein bisschen baden gegangen. Gehört, glaube ich, dazu, am Ende ist es 4-0, das kannst du einfach abhaken und weitermachen, weil es eben immer noch City ist. Trotzdem ungewöhnliche Partie und ungewöhnliches Ergebnis und Spielweise für Newcastle.
Im Endspiel gab es ein 1-1, da waren die beiden eben sehr ausgeglichen. Und jetzt bringt es Newcastle hier nur auf einen Torschuss über die gesamte Spieldauer. Das kann ihnen definitiv nicht gereicht haben und fallen jetzt eben auch dadurch im Liga-Ranking ein bisschen nach hinten und verlieren eventuell den Anschluss an City, wenn die konstant weiterpunkten sollten. Wir verlassen dieses Spiel und wir haben auch kurz was zu verkünden. Und zwar ist es so, dass ich jetzt schon vor einigen Wochen X verlassen habe, ehemals Twitter. Ich habe da ja unsere Social Media oder ich verantworte ja unsere Social Media Kanäle und habe dementsprechend auch unseren X-Account ja gemanagt und ja auch meinen privaten eigenen Account gehabt, bei dem ich dann auf Englisch über meistens Fußball dann getwittert habe. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, X ja zu verlassen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendwie den Diskurs meide oder auch mich nicht mehr irgendwelchen kontroversen Debatten aussetzen möchte, aber es geht mir einfach mehr und mehr gegen den Strich, diese Debattenkultur, wie sie mittlerweile auf X vorherrscht. Du hast einfach nur noch extreme Meinungen, die dir den ganzen Tag vorgesetzt werden, Leute, die sich irgendwie anschreien und permanent beleidigen. Es wird überhaupt nicht mehr wirklich um den Kern der Sache gestritten oder gerungen oder einfach nur diskutiert, sondern es wird halt ganz schnell immer persönlich und alle wittern immer direkt irgendwas ganz Großes. Und ja, ich muss auch wirklich sagen, von allen Seiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie eine Seite nur hervorheben möchte. Es wird halt megamäßig polarisiert und du hast das Gefühl, es gibt nur noch wirklich die extremen Meinungen. Und das ist, glaube ich, auch für so eine mentale Verfassung sehr schlecht, auch für so eine psychische Reinheit. Und am Ende sind wir doch alle freiwillig, ne? Also da zwingt mich ja keiner dazu. Und wenn ich dann einfach keinen Bock mehr darauf habe, dann gehe ich da halt einfach runter. Ich finde immer ganz diese ganzen Prominenten sehr witzig, die dann so einen halben Roman schreiben, warum sie jetzt von X gehen und warum sie X verlassen. Mach's doch einfach und dann ist gut. Auf jeden Fall das kurz für diejenigen, die uns vielleicht auf X gefolgt sind und sich jetzt wundern, dass wir da nicht mehr auftauchen. Es ist ganz einfach so, dass ich alle meine X-Accounts gelöscht habe und definitiv dann auch Radio England von X genommen habe. Wir sind nach wie vor auf Instagram vertreten. Das wird auch unsere Social Media Wahl der Zukunft sein, wage ich mal zu behaupten. Und es ist auch so, dass ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht habe, was man noch für einfach ganz andere Formate mal reinbringen könnte, so in den Äther. Und es ist so, dass ich mir jetzt zum Beispiel mal Gedanken gemacht habe über Livestreams, über Live-Reactions und dass man vielleicht einfach mal sich ein Spiel anschauen könnte und dann könntet ihr halt irgendwie diesen Livestream während des Spiels verfolgen und quasi die Kommentation von mir oder von uns euch anhören, die Kommentare und so weiter und so fort. Vielleicht als Ergänzung zu den klassischen Kommentaren oder Kommentatoren, die es halt bei so einem Spiel gibt. Wer das ganz spannend findet, da wäre ich mal sehr interessiert, weil das natürlich was wäre, was wir auch nur machen würden oder was ich nur machen würde, wenn es da eben Interesse von euch gibt. Und da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr das mal entweder uns auf Instagram schreibt oder auch in die Kommentare hier bei Spotify. Also ob solche Live-Reactions, Livestreams, entweder bei Twitch oder auch bei Instagram, ob die irgendwie auf eine Resonanz stoßen würden. Weil wenn ihr das cool fändet, ne, sich mal ein paar Spiele live zusammen anzuschauen, man kann interagieren, man kann zusammen mal so ein bisschen was bequatschen. Das fände ich schon, glaube ich, sehr cool und könnte echt was ganz Neues, was ganz Spannendes werden. Deswegen auf jeden Fall mal schreiben, hier am besten bei Spotify unter die Folge, ob das gewünscht ist, oder halt uns bei Instagram. Das wäre jetzt erstmal das, was ich zu den Social Media Aktivitäten von Radio England sagen würde. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel.
Ja, Werbeblock abgeschlossen. So viel als Update zu unserer Social Media Präsenz. Wir machen weiter mit Fußball, mit Premier League und mit dem vielleicht spannendsten und kontroversesten Spiel dieses Spieltags, weil zwei Teams aufeinander getroffen sind, die beide so richtig enttäuschen und die beide so richtig Pech haben mit Verletzungen diese Saison. Die Rede ist natürlich vom Spiel von Tottenham gegen United. Die beiden treffen aufeinander und wenn man einfach die Aufstellung durchgeht, es ist wirklich unfassbar, was die für ein Lazarett an Verletzten mit sich schleppen. Also bei United hat sich die Lage jetzt nochmal deutlich verschlimmert. Die sind quasi auf dem absteigenden Ast, was die Verletzungshistorie angeht. Tottenham kommt aus diesem ganz tiefen Loch und da entspannt sich's langsam. Aber trotzdem sind beide noch weit davon entfernt, ihre Top 11 aufstellen zu können, um mal ein paar Namen zu nennen. Bei United sind es jetzt allein kurzfristig Verletzte, die hinzugekommen sind. Amad Diallo, der lange auszufallen droht. Es gibt noch keine endgültige Diagnose. Es könnte sogar sein, dass wir hier über das Saison aussprechen. Also ganz, ganz bitter, weil es wahrscheinlich der formstärkste und beste Spieler dieser Saison war bei den Red Devils. Kobbie Mainoo, das Supertalent, ausgefallen gegen Tottenham. Manuel Ugarte ebenfalls nicht zur Verfügung. Wenn die beiden ausfallen, hatte das zum Beispiel zur Konsequenz, dass wir wieder Casemiro gesehen haben in der Startelf auf der Doppelsechs bei United, der zusammen mit Bruno Fernandes das Ganze zusammenhalten sollte. Hat so mittel funktioniert, das vorneweg. Sonst auch insgesamt. Das Team stellt sich von alleine auf, weil, wenn wir auf die Bank gucken, ist da genau einer, der nicht das Prädikat Jugendspieler, Akademiespieler verdient hat. Und das ist Lindelöf. Alle anderen unter 20 Jahre alt. Eine wirkliche Jugendmannschaft auf der Bank, weil sie einfach sonst keinen haben. Natürlich, über Gründe dafür sprechen wir, aber das ist einfach die aktuelle Faktenlage. Das stellt sich von alleine auf. Vorne sind nur fit Højlund, Zirkzee, Garnacho, Bruno Fernandes. Alle spielen. Casemiro, um das Ganze abzusichern. Dorgu haben wir noch nicht drüber gesprochen. Neuzugang, das erste Mal in der Premier League auf der linken Seite unterwegs. Schienenspieler, war absoluter Amorim-Favorit. Er hat ihn bekommen und spielt jetzt auf der linken Schiene. Dalot auf der rechten, der darf endlich wieder auf seine starke rechte Seite. Und hinten Masraoui, Maguire, De Ligt über mit eben Lindelöf in der Hinterhand. Also mehr ist da nicht. Mehr fitte Spieler haben sie nicht zur Verfügung. Und demgegenüber steht eben Tottenham, die auch mit Danso einen Spieler haben, der das erste Mal für Tottenham in der Startelf stand. Mit Mathys Tel haben wir auch drüber gequatscht, stehen in der Startelf. Und insgesamt wird es da ein bisschen besser. Aber trotzdem, Innenverteidiger haben die immer noch nicht richtig.
Ja, Vicario kommt zurück nach ganz langer Verletzung. Hier zum ersten Mal wieder in der Premier League mit dabei. Das ist unfassbar wichtig für Postecoglou und Tottenham, weil Vicario hat da echt gefehlt. Auch wenn der Mann Schwächen hat bei Standards und so weiter, wissen wir alle, der Mann ist auch, was das Spiel mit Ball angeht, sehr wichtig. Und noch zu United, da gab es ja zuletzt wirklich dann so ganz verrückte Experimente wie Mainoo in der Sturmspitze. Also im Heimspiel gegen Crystal Palace war es ja, glaube ich, wo der Mainoo wirklich in vorderster Front zentral gespielt hat. Dann letzte Woche im Pokal gegen Leicester hat er, glaube ich, auch noch relativ weit vorne gespielt, aber dann eher so ein bisschen links versetzt. Und jetzt haben dann hier zusammengespielt Højlund und Zirkzee. Also du merkst, da tüftelt Amorim gerade ordentlich rum, aber muss er ja auch bei den ganzen Verletzten. Und die Kadertiefe, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist nochmal echt absolut verheerend. Also du hast einen Spieler über 19 auf der Bank und das ist Victor Lindelöf, den du bei bestem Willen wirklich nicht mehr einfach gerne spielen lassen willst. Und ja, das ist schon einfach echt indiskutabel, absolut. Wir gehen rein ins Spiel, wo United auch wirklich überhaupt nicht anwesend war, in keinster Form. Tottenham hat es gut gemacht, ja, mit einem ganz guten Auftritt. Beide spielen ja auch ungefähr in einer Tabellenregion. United vor dem Spiel noch, ich glaube, 2 Punkte vor Tottenham und dementsprechend Tottenham ja auch motiviert und haben das mit Ball echt ganz gut gemacht und auch noch deutlich besser als United.
Ja, insbesondere Maddison ist wirklich immer wieder in diesen Zwischenräumen zwischen Abwehr- und Mittelfeldkette von United aufgetaucht, den haben sie immer wieder gefunden, wirkte, finde ich, höchst motiviert, also der hatte richtig Lust, was zu beweisen. Und er war es dann auch, der nach 13 Minuten den ganz wichtigen ersten Treffer für die Spurs besorgt. Bergwald schießt einen Schuss aus der Drehung, ein bisschen verdeckt und Onana kann deswegen nur klatschen lassen. Und Maddison ist der Einzige, der schaltet. De Ligt dreht sich, schaut, aber bewegt sich nicht. Maddison tut schon und kriegt deswegen den Abpraller vor dem Holländer und schiebt den Ball über die Linie. Und dann ist es das 1:0, was zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung ging. Obwohl man sagen musste, dass die Verunsicherung wirklich auf beiden Seiten zu spüren war. Also jedes Team mal mit besseren Phasen, aber auch mit wirklich spannenden Verhältnissen in der jeweiligen Defensive.
Ja, und ich habe gelesen, dass Madisons Torjubel in Richtung Roy Keane adressiert war, der ihn ein paar Wochen zuvor dann doch stärker kritisiert hatte. Konnte ich jetzt nicht ganz so ausmachen, aber wenn sich damit manche Leute beschäftigen, dann kann es anscheinend sein. Auf jeden Fall Maddison ja ein spannender Spieler, der wirklich an seinem Tag zu den Besten der Liga gehört für mich. In einer funktionierenden Mannschaft ist Maddison wirklich, wirklich in Topform. Wirklich ein super Spieler, super Schuss, kann das Spiel lenken, kann eine ganze Mannschaft vorantreiben, immer gefährlich, starkes Passspiel und so weiter. Aber er ist halt auch meilenweit von seiner Bestform entfernt. Und jetzt nach so einem Tor hier direkt so die Hater zu adressieren mit so einem Finger auf dem Mund, in Richtung, ja, schweigt mal alle lieber Leute, erstmal vielleicht wieder besser zur Form finden oder mal ein paar mehr Tore schießen, dann kannst du über sowas nachdenken. Aber wirklich, ne, wo war United? Wir haben gesagt, die Bank ist nicht gut genug gewesen von ihnen, aber die erste Mannschaft, die jetzt hier spielt, das sind immer noch gute Spieler, ne? Also Garnacho, Zirkzee, Casemiro, Fernandes, Dalot, Dorgu, De Ligt, Maguire, Masuaiwi, Højlund, das sind Top-Spieler, wo du sagen musst, von denen, da möchte ich mehr sehen, da muss mehr kommen, aber hier kam ja wirklich eigentlich zu keinem Zeitpunkt was. Also nach dem 1-0 für Tottenham gab es eine gute Gelegenheit für Garnacho, wo er gut von Bruno freigespielt wird und dann vergibt er wirklich kläglich. Aber danach, so aus der ersten Halbzeit, fällt mir nicht viel mehr ein.
Ja, es war in vielen Abschnitten des Spiels wirklich ein Nicht-Auftritt von United, haben ganz wenig gezeigt. Ich kann mich an einen guten Abschluss mal von Zirkzee erinnern, wo er erst einen guten Beini verteilt, kurz danach dann eine schon gute Abschlusssituation hat, aber alles so abgehackt. Also in den gesamten Offensivbemühungen von United ist weiterhin überhaupt keine Struktur, keine Abläufe drin. Das wirkt alles super improvisiert. Und wenn es mal gefährlich wird, dann ist es über die Körperlichkeit von Højlund, über einen genialen Ball von Bruno oder eben mal einen guten Moment von Zirkzee. Aber mehr ist da nicht. Und das reicht dann nicht, wenn du gegen ein Team spielst, was wie Tottenham keinen schlechten Tag erwischt und dazu einfach Vicario zurück hat, der ein-, zweimal sensationell stark hält. Also einmal übergreift da, holt wirklich noch einen Ball aus dem Winkel. Das andere Mal ist er ganz schnell unten, wehrt wirklich einen starken, flachen Schuss gegen die Laufrichtung ab. Also der Italiener war es dann, der zwischendurch noch das 1-0 beschützt. Aber wir wollen es nicht größer machen, als es war. United-Offensivbemühungen insgesamt viel zu ungefährlich.
Total. Zweite Hälfte eigentlich ähnliches Bild. Garnacho mit einer guten Gelegenheit, wo Vicario gut im kurzen Eck pariert. Ansonsten gab es noch für Tell auf der anderen Seite ein, zwei Gelegenheiten. Aber im Großen und Ganzen war es das. Und dann gewinnt Tottenham, für mich auch vollkommen verdient, dieses Spiel am Ende mit 1-0. Das ist eigentlich eine Partie, wo du Furore erwartest. Die beiden Mannschaften, die liefern eigentlich konstant immer gute Partien gegeneinander ab. Das war hier auch eine ganz ansehnliche Partie, aber vor allem von United kam halt wirklich viel zu wenig. Und ganz kurzer Zahlencheck dazu, das ist Tottenhams erster Ligaheimsieg seit November, Anfang November 2024, also seit 7 Heimspielen in der Premier League sieglos gewesen, Wahnsinn. Und da musst du auch echt erstmal hinkommen, um so eine schlechte Form zu haben. Nachher wurde dann Postecoglou gefragt auf der PK, ob er denn was zu Uniteds verletzten Situation sagen möchte. Da meinte er einfach nur, willkommen in meiner Welt, jetzt mach das mal für 2 Monate. Ich glaube jetzt Ainge zu fragen, wie es ist, viele Verletzte zu haben bei United, der Mann, der muss da nicht weit schauen. Das kennt er wirklich seit Monaten und man freut sich ja fast für Tottenham, wenn die aus ihrer misslichen Lage da mal so ein bisschen rauskommen mit den ganzen Verletzten.
Total, weil sie auch wirklich coole Fußballer sind. Also ich finde, das unterschätzt man manchmal, aber dieser Tottenham-Kader hat wirklich viele spannende Spieler zu bieten und die dann jetzt auch mal wieder auf angestammten Situationen zu sehen mit einem Madison im Zusammenspiel, das gibt einfach viel für den Zuschauer und natürlich auch für Postecoglou, der, glaube ich, 3 Kreuze macht, dass sich das langsam wieder verbessert, auch wenn hier die Betonung weiterhin oft langsam liegen muss. Ich würde gerne noch über ein paar Einzelpersonalien sprechen bei den Spurs. Erstmal vorneweg, wir müssen über Tell reden, weil wir haben zwar seinen Transfer hier verkündet, aber weil unsere Folge so nah an dieser Endphase lag und das alles noch so ein bisschen provisorisch war, müssen wir uns da korrigieren. Wir haben da, glaube ich, von einer ausschließlichen Laie gesprochen. Das Ganze ist nicht Tatsache, sondern Tottenham besitzt eine Kaufoption, liegt, meine ich, zwischen 50 und 60 Millionen, also eine wirklich satte Summe. Aber Postecoglou hat schon mal angedeutet in der Pressekonferenz, dass er jetzt nicht gesagt hat, wir holen Tell für ein halbes Jahr als Sofortverstärkung, sondern man hat ihn geholt, um länger mit ihm zu arbeiten. Also mit diesen Stimmen und Informationen im Hinterkopf, wie hast du sein Debüt gesehen?
Ziemlich gut. Also im Abschluss, da hätte ich ihn jetzt schon ein bisschen stärker erwartet. Vor allem, wenn du dann auch so einen Marmoush siehst. Ne? Der hat halt davor die Spiele auch nicht getroffen. Aber dann jetzt hier gegen Newcastle trifft er gefühlt alles. Ist dann auch ein bisschen undankbar, das zu vergleichen vielleicht für Tell. Aber wenn er jetzt so ein bisschen in diesen Rhythmus kommt, dann ist er, glaube ich, auch schon ein guter Spieler. Und ich habe ihn halt bei Bayern schon sehr gerne gesehen. Ich habe ihn dafür sehr gefährlich gehalten immer. Und diese Gefahr hat jetzt so ein bisschen versprüht nur, aber im Abschluss muss er besser werden. Aber er war halt schon ganz gut integriert ins Spiel. Also du hast gemerkt, er will den Ball haben, bietet sich an, ist in vielen verschiedenen Räumen aktiv. Ich würde sagen, definitiv ein grüner Haken dahinter.
Ich finde, der wirkt da auch sowas von fit. Also der ist 90. plus 3, noch vorne im Vollsprint den Torwart angelaufen, hat unglaublich viele Meter gemacht, viele Sprints angeboten. Ich finde, im letzten Drittel war er doch noch ziemlich unglücklich. Also so die Entscheidungsfindung, die Abschlüsse, viel Luft nach oben, aber hat auf jeden Fall angedeutet, warum er Teil dieser Mannschaft sein wird und dass, solange Solanke ausfällt, auch auf jeden Fall sein wird. Wird spannend, seine Entwicklung zu beobachten. Zweiter Name, den ich hier rausheben möchte und diesmal ausschließlich positiv, ist Bergwall. Also dem beim Fußballspielen zuzugucken, auf einer 6er-8er-Position, hat mir so viel Spaß gemacht, wie elegant der spielt, wie gut der mit Ball ist, wenn er den Ball schleppt und Meter überbrückt, clevere Pässe spielt, einen guten Antritt hat. Also ich finde generell, das Tottenham-Mittelfeld hat Uniteds einfach deklassiert und für mich war Bergwall noch der Beste bei den Spurs.
Ja, aber mein Gott, du hast da jetzt fast einen Dinosaurier gegen dich mit Casemiro. dass du dem ein, zwei Mal den Ball abnimmst, finde ich jetzt nicht so verwunderlich. Aber klar, also das haben sie halt schon besser gemacht. Bentancur hat mir auch gut gefallen, erste Hälfte. Madison macht das Tor, ist auch insgesamt irgendwie so ein Leader gewesen. Und das willst du auch von Madison haben, der auch mal so ein paar Spiele anleitet, ein bisschen hinzeigt, geh mal dahin. Deswegen muss ich sagen, freue ich mich echt für Tottenham, so sehr man das irgendwie als neutraler Beobachter tut. Jetzt müssen wir aber auch schauen auf die andere Seite. Und wir wissen auch, dass es immer mehr Leute nervt, wie viel Zeit United einfach in den Medien bekommt. Aber es ist nun mal einfach wirklich ein wahnsinniger Schritt. Es ist eine wahnsinnige Entwicklung, die sie gehen, seit mehreren Jahren schon. Und wir wollen jetzt vor allem mal draufschauen und so ein Mini-Zwischenfazit ziehen. Und ich habe vor allem mal einen Herren mitgebracht, über den ich heute mal ganz explizit sprechen wollte. Und zwar ist das Gary Neville. Und an diesem Heiligen in Englands Fußballlandschaft wird einiges deutlich gerade. Wir alle wissen, was Gary Neville für ein unfassbarer Fußballer war. Vielleicht nicht so sehr der Techniker, aber hat wahnsinnig viel gewonnen mit United. Gehörte zu dieser Class an, die ja aus der eigenen Akademie kam, die dann sehr erfolgreich wurde. Ist jetzt seit Jahren bei Sky. Definitiv einer der besten Experten im Fußball weltweit, kann man sagen. Alle Menschen wollen immer wissen, was denkt Gary Neville gerade über die Premier League und ganz besonders über Manchester United. Und ich habe ihn auch immer sehr dafür respektiert und viele Fans von United haben das, glaube ich, ebenfalls gemacht, dass er halt immer die Glazers über Jahre sehr kritisiert hat, hat immer kritisch auf die Glazers geschaut, ja noch unter Solskjaer und so weiter, die ganzen Trainer, die dann vor und nach ihm kamen. Er hat halt meistens die Trainer nicht so mit reingenommen, immer eher die Besitzer in die Pflicht genommen. Und er galt dann ja echt so als Man of the People, jemand, der so ein bisschen die Stimme der einfachen Fans wiedergibt, die auch ja wahnsinnig sauer auf die Glazers als Eigentümer waren. Und dann kam jetzt Ineos rein, die Gruppe von Sir Jim Ratcliffe, die ja echt viel Veränderungen angekündigt hatten im Verein und die auch alles anders machen wollten und wir sind nicht die Glazers und so weiter. Und Neville hat es ja auch als sehr positiven Schritt immer verkauft und dass jetzt wirklich eine neue Ära des Vereins anstehen könnte. Man muss sagen, Ineos ist bis jetzt ein absolutes Desaster. Was die mit dem Verein gemacht haben, ist beinahe noch schlimmer als die Glazers vor ihnen. Sie haben die Wohltätigkeitsausgaben massiv gekürzt, haben viele, viele der einfachen Mitarbeiter rausgeworfen, die irgendwie 30.000, 40.000 Pfund im Jahr verdient haben, haben die Ticketpreise massiv erhöht, für die einfachen Fans wirklich massiv erhöht, sind Ashworth hinterhergerannt, nur um ihn dann ein paar Monate später direkt wieder zu feuern, haben einen neuen Trainer reingebracht, was ich auch sehr gut finde mit Amorim, nur um jetzt ihn wirklich nicht zu unterstützen. Sie kaufen nicht die Spieler, die es für sein System braucht, sind da sehr, sehr vorsichtig. Und jetzt kommen wir zu Gary Neville. Er war jemand, der immer die Besitzer mit den Glazers ins Visier genommen hat Und jetzt gab es ja zuletzt auch Berichte, dass Ineos auf Neville zugegangen ist, dass es Meetings gab. Neville ist ja auch ein Bauunternehmer, dass es da vielleicht Bauprojekte um das Old Trafford geben kann, wo Neville involviert ist. Sprich, es könnte sein, dass da auch irgendwie Business-Deals anstehen könnten, von denen Neville auch profitiert. Und zack, man hört kein negatives Wort mehr von Gary Neville über Ineos. Und die ganze Kritik richtet sich nur noch an die Spieler und an den Trainer, was er Jahre zuvor nie gemacht hat.
Ja, ich glaube, der Vorwurf des Interessenskonflikts ist das, was hier herauszuarbeiten ist. Das, was ihm jetzt auch vielfach vorgeworfen wird, eben diese Änderung in der Kommunikation, die Änderung im Fokus seiner Kritik. Und wenn du dann eben hintenrum hörst, dass es da um viel, viel, viel Geld geht und er potenziell beteiligt ist, ohne dass wir natürlich irgendwelche Details kennen, hat das einfach einen sehr bescheidenen Beigeschmack. Und das ist das, worüber er im Moment ein bisschen stolpert und da gerade auf der Insel auch mächtig Gegenwind bekommt. Also sämtliche Videos und Beiträge von ihm werden dementsprechend kommentiert. Ist natürlich in gewisser Hinsicht Gossip, aber er gehört zu dem großen, großen, großen Namen auf der Insel. Seine Stimme hat jetzt über Jahre hunderttausende, Millionen Aufrufe gemacht nach vielen, vielen Spielen. Seine Meinung war ihm geschätzt, deswegen hat das hier irgendwie trotzdem eine Relevanz und deswegen haben wir es hier mitgebracht. Wo stehst du denn jetzt inhaltlich? Also zu den Vorwürfen, zu seiner Verstrickung können wir nicht viel sagen. Wir haben logischerweise keine Insider-Informationen über seine Bauvorhaben, aber wir können über Sportliche reden. Und gehst du mit, dass sich da jetzt in gewisser Weise der Fokus der Kritik verschiebt, zu Recht? Oder sagst du, es ist weiter ein Inhaberproblem und dass da der Fokus liegen sollte?
Also ich finde es wirklich absolut lächerlich und deswegen verstehe ich jeden Fan, der da Gary Neville so ein bisschen jetzt einfach öffentlich dafür auch mal ankreidet. Das gibt es nicht. Also sie holen wirklich einen guten Trainer mit Amorim, den ich, was die Kommunikation angeht, was ich für seine Ehrlichkeit finde, sehr schätze. Und er hat eine super Mannschaft geformt mit Sporting Lissabon, war da sehr erfolgreich. Also wirklich ein toller, junger Trainer, der mutig ist und der auch mal den Konflikt nicht scheut. Und dann gehst du, ich nehme ihn wieder, Gary Neville, dann gehst du dahin und sagst, was der Trainer gerade für Entscheidungen trifft und so weiter und so fort. Ich bitte dich, der hatte auf der Bank jetzt in dem Spiel einen Akteur sitzen, der über 19 war. Und das war Victor Lindelöf. Der Verein hat ihn einfach wahnsinnig im Stich gelassen, Amorim. Sie haben de facto in die Breite nicht mehr investiert. Und dafür geben sie dann auch einen Marcus Rashford ab, der bei Villa natürlich sofort ganz gut spielt. Und auch einen Anthony, der jetzt bei Betis Sevilla in Spanien dreimal Spieler des Spiels wurde. Das heißt, die halbwegs guten Spieler, die auch noch so ein bisschen Breite angeboten haben vielleicht, die geben sie auch noch ab. Und dann willst du den Trainer dafür verantwortlich machen? Das ist absolut lächerlich. Ineos macht das Gleiche, was vorher die Glazers über 10 Jahre gemacht haben. Sie tilgen die Schulden überhaupt nicht, nehmen die Revenues noch aus dem Verein, verkaufen im Zweifelsfall noch die Academy-Spieler, um dann rein Profit zu erwirtschaften und kaufen dafür teure, altgediegene und vielleicht auch sogar unerfahrene Spieler für einen viel zu hohen Preis, um die Fans zu beschwichtigen.
Kurzer Einwurf zu den Ex-Spielern. Ich habe die mal ein bisschen rausgesucht und quasi einmal durchgegangen, was die gerade so machen, die ehemaligen Weggescheuchten von United. Über Anthony hast du schon gesprochen, hat jetzt in 4 Spielen 4 Torbeteiligungen, jetzt zuletzt mit einem unfassbar schönen Volley-Tor durch die Medien gegangen, 3 von 4 Spielen als Man of the Match bestritten. Dann haben wir eben Rashford, der jetzt ein wirklich gutes Debüt bei Villa gezeigt hat, einen Freistoß an die Latte gesetzt, richtig gute Dribblings über Außen. Wir haben De Gea, wird immer wieder angeführt mit dem Onana-Vergleich, spielt bei Florenz herausragend gut, ist einer der besten Torhüter der Serie A. Dann haben wir McTominay, wir haben ihn beide mal live sehen können und der macht einfach Spaß. Der sieht aus teilweise in seinen Dribblings, wie Zinedine Zidane. Der macht eine richtig gute Entwicklung durch, ist Leistungsträger in Neapel, die lieben den, der liebt die Stadt und das funktioniert einfach. Wir haben Sancho, der als einer der schwierigsten Charaktere gilt, schwierig hinzubekommen, geht nach Chelsea mit einem 55-Mann-Kader und spielt. Der ist einer der Top-Alternativen auf dem Flügel, sie setzen auf seine Qualität, er hat Top-Partien abgeliefert, alles Leute, die weggeekelt wurden, aussortiert wurden. Das sind Kaderentscheidungen. die kannst du in der Situation, finde ich, nachvollziehen. Ich glaube, auch wir haben in einem McTominay nicht mehr den Weltfußballer gesehen. Aber im Nachhinein, wenn du siehst, dass alle diese Spieler außerhalb von United funktionieren, muss das Problem nicht bei den Spielern, sondern irgendwo im Verein liegen.
Und vor allem auch andere, ne? Also nicht nur irgendwie die Spieler, die du gerade genannt hast, ja auch Trainer, ne? Dann hast du auf einmal irgendwie wieder einen Mourinho, den du eigentlich totgesagt hast und der ist dann doch vielleicht nicht so schlecht und so weiter. Also die ganzen großen Trainer, die sie hatten, sie haben ja auch alles einmal ausprobiert. Sie hatten ja Vereinslegenden, die dann übernommen haben, dann hatten sie Welttrainer, hat alles nicht funktioniert, es waren am Ende irgendwelche anderen Akteure, die immer schuld waren. Jetzt gerade ist es der Trainer, der gefühlt 3 Tage da ist, der kein Geld bekommt, der dann noch irgendwie so einen Marcus Rashford aus dem Verein schmeißen soll und der dann noch alleine an die Presse treten soll. Du siehst ja auch einen Radcliffe nicht bei einer PK nach so einem Spiel. Herr Radcliffe, warum hatten wir heute mit Victor Lindelöf nur einen Spieler bei 19 auf der Bank? Das sind ja Fragen, die nachher der Trainer beantworten muss und nicht der Radcliffe. Und deswegen, also, das ist für mich absolut scheinheilig, was gerade ein Gary Neville macht. Spielt sich auf als großer Sozialist, war dann aber auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Also, das sind echt ganz, ganz spannende Charaktere, alles. Und die werden gerade auf jeden Fall in England mächtig durch die Mangel genommen. Wir wollten es auf jeden Fall auch mal so ein bisschen hier heute präsentieren, was da so abgeht im Diskurs. Frage an dich, wen siehst du jetzt als Hauptschuldigen? Ich habe mich jetzt da ganz klar positioniert. Würdest du mir da irgendwie zustimmen oder hast du da eine ganz andere Sichtweise?
Ich glaube, du kannst keinem anderen die Schuld geben. Der Kader ist neu zusammengewürfelt, der Trainer wird in ein Haifischbecken geworfen. Du kannst den beiden nicht die Hauptschuld geben. Für mich ist es ganz, ganz klar ein strukturelles Problem. Ich glaube, wir haben das jetzt hier auch in epischer Breite ein bisschen ausgeführt. Falls euch die Charaktere, die Übernahme, das Auftreten in sonstiger Weise, du hast jetzt auch quasi außerhalb des Fußballs Aspekte angesprochen, lest euch gerne rein. Das macht auch irgendwie Spaß, ist viel, viel Drama, spannende Verflechtungen und wirklich schwierige Entscheidungen, die da im Hintergrund passieren. Für mich kann das nur die Antwort sein. Ich möchte trotzdem dieses Spiel mit einem positiven Gedanken beenden. Und zwar, weißt du, wer Man of the Match wurde in der Partie Spurs gegen United?
Jet
Ich,
Spence.
ja, kennst du den Mann noch? Ich wollte nur
Ja,
einmal
ja.
kurz in den Raum werfen, weil ich sehr viel Häme bekommen habe, weil ich weiß nicht, vor gefühlt 2, 3, 4 Saisons war das mal ein Spieler, den ich
Ja.
mitgebracht habe als Player to watch und ist überhaupt nicht aufgegangen. Katastrophal, hat kein Land gesehen, aber da ist er. Da ist er. 3 Jahre zu spät, hat er jetzt auch mal ein gutes Spiel gemacht. Hat mich einfach gefreut.
Du hast es schon damals in ihm gesehen, einfach, ne? Was kein anderer
Richtig,
gesehen hat. Du hast
richtig.
es gesehen. Ja, das stimmt schon. Er war auch einfach gut. Er muss aber sagen, er hat auch einfach von Uniteds komischem System profitiert. Also, die haben ja immer so gespielt, dass irgendwie einer immer frei war und Freiräume hat. Und das war halt häufig er. Am Ende einfach irgendwie so ein komisches Spiel, ne? 1-0 geht's aus, aber trotzdem 22 zu 16 Schüsse. Und irgendwie dann doch einiges los. Auf jeden Fall, Tottenham zieht vorbei an Man United. Und wir schauen nochmal ganz kurz auch an die Tabellenspitze hier gegen Ende, weil da gab es auch noch einige interessante Partien. Und zwar der Tabellenführer Liverpool hatte ja unter der Woche das spannende Merseyside-Derby zu bestreiten, auswärts bei Everton, zum letzten Mal im Goodison Park. Da gab es wirklich ein furioses 2 zu 2 mit 2 Platzverweisen in der Nachspielzeit für Doucouré und Jones. Da hat Tarkowski noch ganz spät ausgeglichen. Also da gab es nicht die 3 Punkte für die Reds von Arne Slot, die jetzt dementsprechend antworten wollten und mussten gegen die Wolves zu Hause. Die Wolves sind aber gerade auch kein einfacher Gegner und deswegen haben sich die Reds da schwieriger getan als vielleicht erhofft.
Wirklich ein Spiel mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten. Erste Halbzeit pro Liverpool, gehen relativ früh in Führung nach 15 Minuten. Wirklich einen Angriff herausragend ausgespielt. Luis Diaz dann am Ende, der den Ball ein bisschen glücklich über die Linie drückt. Danach 37. Minute, Salah trifft per Elfmeter, 2 zu 0. Das Ganze sieht nach einem klassischen Liverpool-Heimspiel aus. 2 zu 0, relativ sicher, ungefährdet bessere Mannschaft. Aber zweite Halbzeit wachen die Wolves auf und sind dann einfach richtig gut. Matheus Cunha schafft es noch, den Anschluss zu besorgen. Zum Ausgleich kommen sie nicht mehr und Liverpool zittert so ein bisschen über die Linie. Ganz wichtig, dass sie aus dieser Woche mit dem Everton und dem Wolves-Spiel jetzt mit 4 Punkten rausgehen und nicht nur mit 2.
Haben jetzt auch ein sehr schwieriges nächstes Spiel vor der Brust und zwar geht es dann gegen Aston Villa. Und das ist schon an diesem Mittwoch. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt und werde mir das auch ganz genau anschauen. Und dann hatten wir noch Arsenal, die ebenfalls gewinnen konnten gegen Leicester, auswärts mit 2-0. Da gab es jetzt echt die Horrormeldung, und zwar Kai Havertz, der vielleicht Einzige, der gerade die Neuner-Position bekleiden kann, fällt den Rest der Saison aus, ist verletzt, musste operiert werden. Und deswegen musste da jetzt Mikel Merino kurzerhand mal als Torjäger einspringen und hat in den letzten 10 Minuten der Partie 2 Tore erzielt. Und am Ende gewinnen sie das Ding eben noch mit 2-0. Aber trotzdem, die ganze Situation mit Havertz und der Neuen ist so undankbar. Aber nochmal, da müssen sie echt nur sich selbst an die Nase fassen. Sie haben einfach keinen Ersatz, keinen Mittelstürmer geholt.
Ja, auf einer persönlichen Ebene natürlich eine extrem beschissene Nachricht für Kai Havertz und auch fürs deutsche Nationalteam. Ist, glaube ich, immer noch ein bisschen underrated. Ich weiß, wir gehen da auseinander, aber ich finde, er hat es auf der Neuen wirklich gut gemacht. Und jetzt klafft da eben dieses Loch auf. Das ist schon absurd. Jetzt kam Mikel Merino, der auch wirklich nominell als Neuner eingewechselt wurde, angesprochen auf die Situation, hat Arteta auch Calafiori reingeworfen, wo er meinte, auch Verteidiger können Stürmer spielen, und hat den Mann so ein bisschen da ins Spiel gebracht. Das ist einfach irres Kadermanagement. Wir sagen das, glaube ich, seit, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Transferphasen, dass diese Nummer 9 fehlt. Du gehst da mit Kai Havertz rein, was an sich schon eine umstrittene Maßnahme ist, und holst halt kein Backup. Ich habe es während der Transferphase gesagt und ich saß jetzt wieder. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil selbst wenn du 100% überzeugt bist von Havertz, brauchst du wenigstens irgendwen als Backup, den du reinwerfen kannst.
Absolut. Und ich finde einfach, wie gesagt, da haben sie sich selber alles vorzuwerfen, weil sie hätten vielleicht noch eine kleine Chance gehabt, wenn Liverpool da echt nochmal ins Straucheln kommt vor ihnen. Liverpool wirkt gerade nicht so felsenfest. Also ich wäre da mal jetzt nicht zu überrascht, wenn die nächsten Partien Punkte liegen lassen sollten. Vielleicht nicht gegen Villa, weil Villa gerade echt nicht in einem guten Moment ist. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass Liverpool noch mal so ein paar Punkte liegen lässt. Und mit einem Mittelstürmer hätte Arsenal da vielleicht echt noch mal angreifen können, weil sie nach wie vor echt in einer guten Ausgangslage sind. Aber ohne wird es dann vielleicht schon schwer. Trossard muss jetzt liefern, auf jeden Fall für mich. Und dann noch ein Thema, was mir auch aufgefallen ist, was wir nicht ganz hinten rüberlassen wollten. Und zwar droht ja nach wie vor dieses Urteil bald ins Haus zu stehen über Man City und die Finanzvergehen. Und da gab es jetzt schon mal einen sehr interessanten Richterspruch. Und dieser Richterspruch, der stand jetzt in Verbindung mit den sogenannten Associated Party Transactions. Wir werden jetzt so ein bisschen wirtschaftlicher, aber das ist echt sehr wichtig. Deswegen nochmal kurz konzentrieren alle. Und zwar diese Regel sollte verhindern, dass Vereine Sponsoring-Verträge über dem üblichen Wert mit Unternehmen abschließen, die in Verbindung mit den eigenen Club-Eigentümern stehen. Das war jetzt im Fall von Man City zum Beispiel so, die hatten geklagt gegen diese Regel, nachdem geplante Geschäfte mit Etihad Airways und der First Abu Dhabi Bank im Jahr 2023 von der Regel blockiert worden waren. Es geht also eigentlich darum, dass die Regel verhindern sollte, dass Vereine ihre Bilanz aufhübschen mit Sponsoring-Verträgen mit Unternehmen, die den Eigentümern in irgendeiner Form nahestehen. So. Und das sehen jetzt die Journalisten, das sieht die Presse in England wirklich als gigantischen Sieg von City über die Premier League. Und man geht davon aus, dass jetzt Vereine mit gigantischen Schadenersatzforderungen und Entschädigungsforderungen an die Liga herantreten, weil eben Sponsoring-Verträge aus ihrer Sicht zu tief ausgefallen sein könnten aufgrund dieser Regel. Und nochmal kurzer Diskurs zurück. Wir wissen ja, dieses große Verfahren steht immer noch aus über ihre Finanzverstöße. Und da gibt es jetzt eben momentan die Annahme, dass City das ganze Ding auch gewinnen könnte. Und am Ende gäbe es dann wirklich eben diesen Erdrutschsieg von City gegen die Liga. Also wir befinden uns gerade in sehr, sehr stürmischen Zeiten.
Also wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfassen darf, sind das richtig beschissene Nachrichten, weil diese Regel an sich, die quasi verhindert, dass man nicht manipulierte, gefälschte, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eben Deals abschließt, wo man deutlich mehr bekommt, als man abgibt. Und man nennt das Related Party Transactions, also man hat eine Beziehung zu dem anderen. Das heißt, das sind Deals mit sich selber über Ecken, über Partner, über Familie, über eben Holdings. Das heißt, man hat diese Verträge, die zu Recht verboten sind. Also so in der allgemeinen Privatwirtschaft ist das ein Riesenthema, das zu verhindern. Und es gibt diese Regel, die das verhindert. Das ist richtig gut. Und jetzt kommt City und klagt dagegen und bekommt Recht. Das ist ein Riesenproblem. Das wird große, große Auswirkungen haben, weil eben diese Regel, du hast gesagt, seit 21 bestehend ist. Da ist einfach richtig viel Zeit ins Land gegangen und viele Verträge wurden auf Basis dieser Regel eben abgeschlossen. Und natürlich hättest du diese Deals noch hochschrauben können, dass der Verein deutlich mehr profitiert, was ja meiner Meinung nach tendenziell oder absolut unlauter ist. Aber haben sie eben nicht gemacht wegen der Regel und dass die jetzt kippt, könnte ein Riesenproblem werden. Also ich hoffe, man hat es hier verstanden. Wir sind leider noch keine Wirtschaftsprofessoren. Aber das ist ein fettes Ding und ich weiß noch nicht, wie genau sich das dann auswirkt mit dem großen Urteil, mit den 115 Anklagepunkten. Aber selbst losgelöst davon ist das überhaupt kein gutes Zeichen.
Ja, kurz zum Kontext der Norm. Die wurde quasi eingeführt, als Newcastle übernommen wurde durch den saudi-arabischen Staatsfonds, weil da ja panisch alle Angst hatten, dass jetzt dieser Staatsfonds Newcastle halt mit Geld vollpumpen könnte. Und das vielleicht auch über Dritte, über Ecken. Und das war halt der Sinn der Norm. Und da hatten aber trotzdem schon ab und zu Vereine Zweifel angemeldet. Und ich weiß auch, dass Villa damals mit City quasi gehalten hat, dass diese Norm so nicht standhalten könnte. Villa hat ja auch sehr reiche Eigentümer. Und ich war damals ein bisschen überrascht von meinem eigenen Verein, dass die dann sich mit City da quasi zusammenschließen. Aber anscheinend gab es da unter Juristen, unter den absoluten Top-Anwälten, irgendwie dann schon eine Ahnung, dass das so nicht standhalten könnte. Und jetzt ist eben diese Regel gekippt. Und wir wollten euch das auf jeden Fall mit auf den Weg geben, weil das wirklich ein Wink mit dem Zaunfall sein könnte, wenn es um das große Ding gegen City geht. Auf jeden Fall ist es natürlich für alle anderen Vereine wirklich ein herber Schlag ins Gesicht gewesen und auf jeden Fall ein richtiges Hammerurteil. Wir kommen zu den Spielen dieses 25. Spieltags und starten dort mit Brighton gegen Chelsea. Da gab es ein 3:0 für Brighton. Ganz kurz dazu, Fabian Hürzeler und Chelsea, das ist einfach eine gute Geschichte, ne? Das passt.
Ja, und einer, der das irgendwie überhaupt nicht witzig findet, ist der Chelsea-Coach. Maresca hat wirklich gar keinen Spaß, hat jetzt innerhalb von einer Woche zweimal gegen Brighton verloren, standen sich auch im FA Cup gegenüber. Und in diesem Zuge hat er gesagt, angesprochen auf die Trainer von Brighton und angesprochen auf Hürzeler, ist er ausgewichen und hat gesagt, dass der ehemalige Brighton-Trainer De Serbi wirklich ein Top-Trainer ist, aber zum jetzigen möchte er sich lieber nicht äußern. Also eine ganz klare Kante, ein ganz klarer Schuss gegen Hürzeler. Und dann kriegst du hier eben zweimal in Folge innerhalb von 7 Tagen Niederlagen reingedrückt. Also ich denke auch, Brighton hat kommentiert darunter, Hürzeler ist ein Top-Top-Trainer, so ein bisschen im Pep Guardiola-Stil. Ich glaube, da gehe ich eher mit. Aktuell machen die bessere Figur. Chelseas Negativtrend setzt sich damit fort. Und was wir in dieser Partie auch haben, ist, wir können ja in unserer Podcast-Folge mittlerweile nicht nur den Spieler des Spieltags, nicht nur die Trainerentscheidung des Spieltags, sondern jetzt für dieses eine Mal auch das Tor des Spieltags. Und das ist der erste Treffer von Mitoma. Bitte angucken. Weil wenn das ein anderer Spieler macht, der vielleicht ein bisschen mehr im Mainstream steht, läuft das den ganzen Tag hoch und runter. Das ist eine Annahme von einem langen Ball, die ist unfassbar stark, der klebt am Fuß. Diese 2-3 Kontakte danach in vollem Tempo, das gibt dir so kaum ein anderer im Weltfußball. Mhm. Das ist ein Riesentor mit einem perfekten Abschluss hinten raus. Ich glaube, am Ende sind es dann 4-5 Kontakte, die sind aus dem Lehrbuch. Also was Mitoma für ein Techniker ist, ist irre und ich finde, das bekommt noch zu wenig Credit und ist deswegen mit ganz, 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 ganz großem Abstand mein Tor des Spieltags.
Absolut fair. Arsenal schlägt Leicester mit 2:0 und bleibt damit auf den Fersen von Liverpool, die wie gesagt gegen Aston Villa ran müssen am Mittwoch. Brentford schlägt West Ham in London mit 1:0. Bournemouth schlägt Southampton an der Südküste mit 3:1 und da ist Tavernier zurück für die Cherries und macht auch direkt sein Tor. Bournemouth nach wie vor mit einem absoluten Höhenflug. Aston Villa und Ipswich, ich möchte eigentlich keinen Kommentar dazu verlieren, trennen sich 1:1. Das sogar in Überzahl für die Mannschaft von Unai Emery, nachdem der Ex-Villa-Leihspieler Tuan Sebe mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Rashford haut da den Freistoß noch an die Latte und Watkins staubt ab zum 1:1. Aber da war echt sehr, sehr wenig drin für Aston Villa. Das muss natürlich, es muss der Sieg sein. Verpassen sie aber. Man City schlägt Newcastle mit 4:0. Fulham schlägt Nottingham mit 2:1. Das hochfliegende Nottingham, also hier mit einem Dämpfer. Everton schlägt Crystal Palace auswärts mit 2:1. Und da bleiben wir ganz kurz, weil ich hier zwei spannende Sachen finde. Die eine spannende Sache ist meine Entscheidung des Spieltags. Und die ist vielleicht nicht ganz freiwillig, aber trotzdem möchte ich sie hervorheben. Und zwar ist das Beto. Der Mann ist gerade in der besten Form, seitdem er bei Everton ist. Hat hier erneut getroffen gegen Crystal Palace und das wirklich sehr, sehr cool. Bekommt da den Ball und dann guckt er nochmal hoch und spitzt den Ball einfach am Torhüter Henderson vorbei zum 1:0 für Everton. Und Beto mag ich sehr, sehr gerne als Spielertypen, als Neuner, ist sehr groß, sehr wendig, kopfballstark, also ist für mich jemand, den Everton wirklich beschützen sollte. Und dass David Moyes ihm vertraut, auch wenn gerade ein bisschen die Alternativen ihm ausgehen, weil da so viele Verletzte sind, das finde ich trotzdem super. Und deswegen ist es hier so ein bisschen meine Entscheidung des Spieltags. Liverpool schlägt die Wolves mit 2:1 und Tottenham schlägt United mit 1:0. Und zum Schluss einmal dein Spieler des Spieltags.
Ich mache es ganz langweilig, ganz unspektakulär, keine versteckten Tricks. Ich nehme Omar Marmoush, der sein erstes Tor in der Premier League erzielt und dann in den nächsten 12, 13 Minuten noch zwei nachlegt. Viel besser kannst du es nicht machen. Deswegen Omar Marmoush, mein Spieler des Spieltags.
Ja, ich denke, das ist die richtige Wahl. Da ich aber nicht das Gleiche sagen will wie du, nehme ich noch jemand anders raus und nehme da Carlos Alcaraz. Kennen vielleicht noch nicht ganz so viele, deswegen ist es auch mein Pick. Und er spielt bei Everton. Die haben ihn nämlich ausgeliehen von Flamengo aus Brasilien. Und Alcaraz war hier auch erfolgreich neben Beto und auch maßgeblich am Sieg gegen Crystal Palace erfolgreich. Und ich fand ihn super. Also wirklich, was für ein geiler Spieler. Guckt euch wirklich die Highlights an, was Alcaraz und Beto da zeitweise zusammen gespielt haben. Macht mir echt richtig Mut für Everton und ich hoffe einfach, dass sie die Klasse halten. Und Alcaraz ist ein sehr spannender Spieler, guter Techniker, stark am Ball. Deswegen nehme ich ihn einfach mal jetzt als Spieler des Spieltags. Uns bleibt noch zu sagen, wenn ihr uns jetzt bis hierhin gefolgt seid, dann lasst uns doch einfach auch ein Abo da, überall, wo ihr uns so zuhört. Schaut unbedingt bei Social Media, ab heute nur noch bei Instagram vorbei, Radio England FM. Unterstützt uns finanziell über PayPal. Den Link dafür findet ihr in der Bio, aber auch in der Folgenbeschreibung. Und was uns, wie gesagt, sehr interessieren würde, ist euer Feedback. Ob es Interesse gibt an etwaigen Livestreams bei Twitch oder bei Instagram, könnte auch demnächst schon vielleicht losgehen, je nachdem, ob es da eben die gute Resonanz und das Interesse gibt. Deswegen bitte ich da um Kommentare von eurer Stelle. Ansonsten hat mir riesigen Spaß gemacht und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.